Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Heute sind wir in Salzburg mit einer ganz, ganz besonderen Gesprächspartnerin, mit der Frau Magister Andrea Streik-Wieser. Hallo.
Hallihallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, danke, dass du dir Zeit nimmst.
Ja, freut mich.
Ja, man kennt die eigentlich in Salzburg als Cake Couture, als eine der berühmtesten Cake-Designerinnen in Österreich. Ja, aber was viele nicht wissen, ist, dass du eigentlich Juristin bist, beziehungsweise Anwältin. Kannst du uns ein bisschen etwas über deinen Werdegang erzählen?
Ja, also ich habe eigentlich ganz eine klassisch wirtschaftliche Ausbildung eben genossen. Ich war zuerst in einem humanistischen Gymnasium und habe dann eben just in Salzburg studiert und war dann eben fertig mit 23 und habe dann im Studium eigentlich gemerkt, okay, also Steuerrecht finde ich total spannend. Habe da auch meine Diplomarbeit eben drüber geschrieben und eben auch meine, ja, immer noch laufende Dissertation zum Thema Umgründungssteuerrecht. und habe dann eben beschlossen, ich hänge noch ein Jahr eben in der Steuerberatung eben dran und war ein Jahr Steuerberater-Berufsanwärterin und habe mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und habe aber dann gemerkt, okay, also es ist mir nicht streitbar genug. Also ich wollte eigentlich immer Anwältin werden und habe halt dann im Studium eben gemerkt, das Steuerrecht eben auch wahnsinnig spannend eben für mich ist. Und habe gedacht, okay, probieren wir es aus, wenn vielleicht eben Steuerrecht oder Steuerberaterin eben auch das ist, was mir Spaß macht, ist wahrscheinlich eben ein bisschen weniger stressig als in der Anwaltei. Aber nach dem Jahr habe ich einfach gemerkt, okay, ich brauche ein bisschen mehr. Also das ist mir jetzt zu wenig streitbar und habe dann in Salzburg das Gerichtsjahr gemacht und war dann eben in einer Wirtschaftskanzlei in Salzburg. Habe dann die Rechtsanwaltsprüfung eben abgelegt mit einem sehr gut und und habe aber nebenbei eigentlich, also seit ich 6 bin, immer schon wahnsinnig gern eben gebacken. Und war eigentlich immer diejenige, also mein Traum war eigentlich immer, ich wollte Anwältin werden. Also ich habe wahrscheinlich ein bisschen sehr viel Ellie McBeal eben geschaut. aber eben auch Konditorin und ich war zum Glück eigentlich relativ zügig immer fertig mit meinen Sachen und war eben dann mit 30 eben Anwältin und war eben und habe mir dann gedacht, okay, ich mache jetzt die Konditormeisterprüfung noch. Und also damals, wie ich das gemacht habe, war das eigentlich ganz was. Ja, so ein Novum, das hat es jetzt eigentlich noch nicht so wahnsinnig eben gegeben, dass man als Quereinsteiger eben da die Konditormeisterprüfung macht. Ich meine, ich habe das verstanden, weil ich denke mal, wenn jetzt jemand eben nicht die Ausbildung eben macht und dann von heute auf morgen eben zur Anwaltsprüfung eben antritt, würde ich mir eben auch denken, okay, wofür habe ich die ganze Zeit studiert und die Ausbildung gemacht? Und habe aber dann, im Dezember in der Kanzlei aufgehört und habe dann im Juli die Konditormeisterprüfung eben gemacht, parallel dazu eben mein Unternehmen eben gegründet, also mit einem Homepage und allem Möglichen, was man eben so braucht. Und mit 1. Juli, also eigentlich 7 Monate, nachdem ich eben von der Kanzlei eben gegangen bin, ist Cake Couture quasi eben gegründet gewesen. Und so war das.
Ja, unglaublich inspirierende Karriere. Einmal etwas ganz anderes. Wie groß ist Cake Couture eigentlich in Salzburg?
Ja, also man muss jetzt dazu sagen, ich kriege ja gerade mein zweites Kind. Also es ist halt immer mehr gewachsen und gewachsen. Es war eigentlich zum Glück eben so, also wie ich das eben gegründet habe, war eigentlich der Plan nur, dass ich ein Jahr lang eben das mache und wollte eigentlich dann immer in die Anwaltei eigentlich wieder zurück, weil es mir halt wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Also ich war leidenschaftlich gern eben Prozessanwältin und habe also vor Gericht eben wahnsinnig gern vertreten. Und dann war es aber so, also in dem Bereich, wo ich mich mit Cake Couture quasi spezialisiert habe, also das sind wie Table-Konzepte, das hat es damals eigentlich noch nicht gegeben, also im ganzen deutschsprachigen Raum eigentlich noch nicht wirklich und deswegen, und generell diese sehr aufwendig dekorierte Torten und so, das hat es einfach noch nicht gegeben. Also ich habe das halt immer so gemacht, so wie es mir halt gefallen hat und das ist halt sehr gut angekommen und dann habe ich halt ja, also es sind halt sofort die Medien irgendwie darauf aufmerksam worden. Also wir waren eigentlich total schnell eben immer in der Zeitung und DORF hat mich da begleitet eben, auch beim Aufbau von Suitable-Konzepten und habe dann gleich nach einem Jahr ist dann ein deutscher Verlag eben an mich herangetreten und hat eben gefragt, ob ich ein Buch mit ihnen eben machen möchte. Und sie finden halt, dass ich da eben die Beste im deutschsprachigen Raum irgendwie bin im Bereich Suitable-Konzepte. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das noch. Und dann hat sie das um ein Jahr weiter verschoben und dann haben wir halt da halt den Handwerkspreis eben gewonnen, eben den Salzburger Handwerkspreis. Und dann habe ich gedacht, okay, mach es nochmal ein Jahr. Und dann habe ich halt die, ja, wie gesagt, die eigentlich, also es gibt so den Wedding Award eben, das ist so die, das ist so der Ost, das sind so die Oscars quasi in der Hochzeitsbranche und den habe ich dann eben auch 4 Jahre in Folge quasi eben gewonnen und ja, war dann Juror, also es ist so einfach immer, und es ist halt immer so weitergegangen und irgendwie bin ich dann quasi immer so hängen geblieben und habe das dann immer irgendwie mehr verschoben und habe dann, also und habe halt immer mehr Mitarbeiter eben gehabt und es war halt dann letztlich eben, weil wie Corona gekommen ist, haben wir eigentlich unseren Höchststand eben gehabt und haben halt dann eine Produktionsstätte gehabt, haben eben eine Kurslocation gehabt und eben bei uns in Salzburg da am Universitätsplatz eben einen Job, den wir immer betrieben haben, von Oktober bis, Muttertag und haben halt da, ja, haben halt drei Vollzeitangestellte gehabt und dann eben noch eine Reihe von Studenten. Ja, und dann kam Corona und dann war das alles eben sehr, sehr schwierig und ja, und jetzt im Moment ist einfach die Situation mit 2 Kindern, I learned my lesson, also ja. Es ist jetzt eher sehr klein, aber ist in Ordnung, also ist halt jetzt die nächsten 1,5 Jahre einfach noch so, dass einfach da die Kinder eben im Vordergrund stehen.
Ja, ja, wir haben als Salzburger Paragrafinnen ja schon die Ehre gehabt, dass du uns bedient hast mit Popsicles und die schauen nicht nur gut aus, sondern die schmecken auch unglaublich gut. Also ja, Empfehlung von mir. Ja, und da wir doch sehr viele Juristinnen haben, die zuhören, wollte ich dich fragen, ob es irgendeinen bestimmten Grund gegeben hat, dass du aus der Anwaltei ausscheidest oder ja, also irgendein Hauptgrund oder irgendein Ereignis oder ist die Familienplanung mit 30 gewesen, wo du gesagt hast, das ist schwer vereinbar mit dem Beruf?
Überhaupt nicht. Also für mich ist, also generell Familienplanung war lang überhaupt kein Thema und ich habe auch eben, wie ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich Anwältin eben werde, überhaupt nicht drüber nachgedacht. Gell? Also das war, und ich denke mal, es geht alles immer irgendwie. Also ich habe viele eben Kommilitoninnen eben kennengelernt, die wirklich bewusst eben Richterinnen worden sind oder so, weil sie gesagt haben, oder in die Verwaltung gegangen sind, weil sie gesagt haben, es ist vereinbarer mit der Familie. Ich denke mal, das, was man gern macht, das kriegt man immer irgendwie eben hin und dann wird man eben auch erfolgreich eben sein. Gell? Also es ist jetzt nicht umsonst, also der Leitspruch, der bei uns immer steht, also do what you love and you attract those that love what you do. Und das ist so. Gell? Also man kann dann eben mit dem begeistern. Und also für mich ist jetzt die Entscheidung, wie gesagt, ich wäre wahnsinnig gern beides. Also es ist jetzt...
Ja, vielleicht in der Zukunft. Also siehst du dich selber wieder in der Anwaltei?
Also ich, in der Anwaltei, wie gesagt, es wäre jetzt, also Anwaltei war immer mein Traumberuf. Ich habe jetzt also in Vorbereitung eben auf den Podcast, mir die ganzen Podcasts eben von euch eben auch angehört. Und da war ja auch ein Duo dabei, die Freundinnen, die gemeinsam eben die Kanzlei gegründet haben, wo eine zumindest, glaube ich, schon 2 Kinder eben hat, die dann gesagt hat, es geht. Also ich glaube, es hat sich schon in den 10 Jahren, wo ich jetzt nicht mehr in der Anwaltei eben bin, einiges getan. Ja. Also generell, dass es euch eben so gibt und so, das ist mega cool. War damals vor 10 Jahren bei uns jetzt noch nicht so, dass die Frauen eben so eine starke Lobby eben gehabt haben. Wobei ich sagen muss, also durch die Bank, also wenn ich meine Freundinnen irgendwie so anschaue, die sind durch die Bank alle besser gewesen als die Burschen bei der Anwaltsprüfung. Und also es ist Zeit, dass da wirklich die Mädels schon einfach ordentlich aufholen. Ja? Also vom Lobbying eben her. Deswegen finde ich das super, dass ihr das macht.
Ja, du hast gerade erwähnt, Suitable-Konzept. Was kann man sich genau darunter vorstellen? Was ist das?
Stimmt, für mich ist das schon so alltäglich. Also das Sweetable ist eben Torte, designmäßig abgestimmte Süßigkeiten inklusive Dekorationskonzept. Also diese Bilder, die man jetzt eigentlich gängigerweise eben auf Instagram eben sieht, dass das wirklich alles wahnsinnig in Szene gesetzt ist, mit Rückwänden, mit Ballons, mit allen möglichen Backdrops, mit Blumen, Hintergrund und so. Also das sind klassischerweise Sweetables.
Das für Veranstaltungen, Hochzeiten?
Genau, also für Hochzeiten, für Taufen, für aber auch Firmenveranstaltungen. Genau, also wie gesagt, wir sind ja nicht nur auf Sweetables eben, wie gesagt, wenn man ein Unternehmen gründet, fängt man einfach mal an und dann kommt der Markt und hat eine bestimmte Nachfrage. Und der Anfang waren halt diese Sweetable-Konzepte, weil mir das halt wahnsinnig gut eben gefallen hat. Es waren aber von Anfang an immer auch schon Kurse, also wir machen ganz viele Back- und Dekorationskurse eben auch, beziehungsweise eben auch ganz viele Businesskunden. Das ist halt dann eben auch dazugekommen, und wir haben einfach das Glück, dass wir uns jetzt über die Jahre einfach echt ziemlich gute Businesskunden quasi eben aufgebaut haben, die halt einfach immer wieder eben auch an uns herantreten und wo die Zusammenarbeit eben dann eben schon super easy eben ist, weil die schon wissen, okay, wie wir arbeiten und genau.
Ja, macht sie unglaublich spannend an. Emotional Support Baking kennt fast jeder im Studium oder im Beruf. Oder zumindest wahrscheinlich. Woher kommt deine Liebe zu Backen und auch zum Cake Design?
Also bei mir war es, glaube ich, klassischerweise wirklich immer auch der Ausgleich.
Ja.
Weil man hat ja wirklich in der Juristerei recherchiert eben 2 Tage und hat dann am Ende, Ende von diesen 2 Tagen eben 10 Blätter Papier mit einer Berufung.
Ja.
Und beim Backen und beim Cake Design hat man einfach eben ein fertiges Werk, man hat eine Torte, die eben da steht und macht das mit den Händen, was man produziert eben hat. Und es ist einfach ein wunderschöner Ausgleich für die Kopfarbeit. Und ich merke das bei uns bei den Kursen eben auch, dass wir wahnsinnig viele Juristen und BWLer eben haben, die das wirklich eben als Ausgleich eben auch brauchen. Und wie gesagt, bei den Kursen ist es natürlich eben auch so, die Leute kommen und machen dann was Schönes, gehen eben heim, haben dann quasi den Applaus quasi eben zu Hause und sagen, ah, das hast du gemacht. Das stärkt natürlich das Selbstbewusstsein und die wollen, also das ist natürlich der Wunsch, man will das immer wieder haben und deswegen kommen die Leute dann immer wieder quasi zu uns zu den Kursen. Das ist natürlich eben auch, also wir haben die meisten, die einmal bei uns einen Kurs gemacht haben, kommen immer wieder. Also das ist halt dann auch schön, wenn man immer wieder bekannte Gesichter eben hat.
Jetzt hört sich auf jeden Fall nach einem sehr kreativen Ausgleich an, neben Studium und Beruf. Sehr spannend. Ja, also die juristische Welt ist ja mit sehr vielen Vorurteilen behaftet. Also wir kennen es alle, die 60-Stunden-Woche und Mutterschaft und Beruf unvereinbar. Was sagst du dazu? Gibt es irgendwelche Vorurteile, die deiner Meinung nach falsch sind?
Also ich bin jetzt, wie gesagt, eben gerade hochschwanger mit unserem 2. Kind und unsere erste Maus ist 1,5 und die hat, glaube ich, unser Energielevel geerbt. Also die hält uns ganz schön auf Trab. Ich würde sagen, I learned my lesson. Meine berufliche Tätigkeit war eigentlich, da war nie im Hinterkopf, okay, ich werde mal Mama und muss quasi zurückstecken. Ich war immer schon absoluter Workaholic, also hab immer alles, mir macht es halt einfach Spaß. Ich lerne gern, ich mache gern Prüfungen habe eigentlich immer alles sehr, sehr zügig quasi eben durchgeboxt. Und ja,
wahrscheinlich mit viel Energie.
Ja, und es war dann schon so, also wie ich meine erste Tochter bekommen habe, habe ich gar nichts geändert. Also da war wirklich so, habe sie gebunden um 4 in der Früh und habe dann zum Mittag meine Mitarbeiter quasi eben schon wieder delegiert. Und das ist dann einfach ganz nahtlos eben weitergegangen und habe aber dann schon gemerkt, okay, nach einem Jahr, also es geht halt doch nicht so, gell? Und man weiß halt dann erst, wie es eben ist, ein Kind zu haben, wenn man quasi eben ein Kind hat. Weil das hängt dann einfach nicht an einem selber, sondern wenn das Kind eben krank ist, dann braucht es nicht. Und das, da kann man halt einfach dann nicht. Also das ist, genau. Und jetzt beim 2. Kind habe ich wirklich eben, also wir haben halt gesagt, okay, wir machen das so schmerzvoll, aber kurz. Und hat zum Glück eben auch so geklappt. Und ich glaube, es ist für mich jetzt gerade ein bisschen eine schwierige Situation, weil man immer voll in Action war und immer, also sehr viele, also ich glaube, ich war jenseits der 60 Stunden, weil es war einfach bei mir eben vor allem, also ich muss dazu sagen, wenn man selbstständig eben ist, also da mit Keko-Tür eben, das war viel mehr Aufwand als damals in der Anwaltei. Also ich habe es, also
hängt es ja natürlich auch viel Organisation an.
Genau, und das ist halt vor allem in dem Bereich, das, was ich gemacht habe, das war ja ganz was Neues, das hat ich immer sämtliche Schemata und alles eben komplett neu selber aufbauen müssen. Wenn man aus einer Kanzleistruktur eben rauskommt und dann vielleicht eben eine Kanzlei eben gründet, weiß man, okay, es gibt ein Advokat, so funktioniert quasi die Aktenanlage und so funktioniert das alles. Hat es bei mir nicht gegeben, wir haben alles quasi eben selber eben aufbauen müssen. Ist natürlich wahnsinnig spannend, weil das ist eigentlich das Tolle am Unternehmerin eben sein, dass man wirklich eben, ja, man probiert Sachen aus, man wirft Sachen auf den Markt und das wird angenommen und die Leute sind begeistert und es kommen große Firmen eben auf dich zu und das ist schon super cool. Und wie jetzt eben, also ich war die letzten 3 Jahre eben Coach beim großen Promi-Backen eben auf Sat.1, das ist schon cool. Ja, ja. Wenn man eigentlich das, sich das irgendwie so alleine irgendwie erarbeitet eben hat. Um jetzt auf die Frage zurückzukommen mit dem Mama-Sein, also es ist schon wirklich so, man muss sich eben einschränken. Es geht halt einfach, man kann halt dann einfach nicht mehr seine 40, 50, 60, 70, 80 Stunden eben arbeiten, wie man es vorher gewohnt ist. Und ich denke mal, das sind jetzt noch mal knackige 1,5 Jahre, wo ich einfach ein bisschen beruflich eben zurückschrauben muss. Und ich kann mir ja die Sachen einfach eben rauspicken jetzt. Also es gibt Bereiche, die sind schwierig mit Kindern eben zu vereinbaren, wie zum Beispiel eben Hochzeiten, individuelles Vertibelkonzepte, wo man nicht genau weiß, wie lange braucht man für das. Ja. Das ist wahrscheinlich eben vergleichbar mit, von mir ist eben auch Berufungen oder irgendwelche VWGH oder VFGH-Beschwerden oder sonstige Eingaben, wo man einfach nicht weiß, okay, findet man jetzt auf Anhieb im Endeffekt eben eine Lösung oder recherchiert man 2 Tage und hat immer noch nichts. Ja. Und dann gibt es halt so Bereiche, wo man sagt, okay, das ist kalkulierbar von der Zeit, wie zum Beispiel Kurse. Da weiß ich, okay, ich brauche 1,5 Stunden für die Vorbereitung, 3 Stunden den Kurs, 1 Stunde im Endeffekt Nachbearbeitung und da kann der Didi eben auch schauen. Und dann kann man ja wieder durchstarten. Also, so sehe ich das jetzt.
Na, auf jeden Fall Zeit für die Familie, denke ich mal, ist auch ganz wichtig, dass man die auch einplant.
Ja, man ist einfach, das Thema ist, glaube ich, schon, früher war es, glaube ich, also, Glück gesagt, einfach ein bisschen einfacher, weil da hat einfach wirklich die Frau quasi eben klassischerweise die Rolle gehabt, sie war daheim, der Mann ist arbeiten gegangen. Und jetzt sollen wir alles sein. Ja, wir sollen erfolgreich im Beruf eben sein. Oder nicht sollen, sondern wollen es auch. Wir wollen aber auch die Mamis im Endeffekt eben sein. Wir wollen die Partnerin eben sein, die natürlich eben auch noch attraktiv eben für den Partner ist. Also man hat einfach, früher war es, glaube ich, schon ein bisschen einfacher für Frauen als jetzt.
Ja. Ja, das, ja.
Und was ich auch ansprechen muss, es ist einfach wirklich so, das ist ein großes Thema, Betreuung, Kinderbetreuung. Also es funktioniert einfach nur über die Kinderbetreuung, dass man eben, dass die Frauen einfach eben in der Berufswelt eben stehen. Und vor allem jetzt, wo es eben so ein großes Thema ist, Fachkräftemangel. Und genau wir Frauen, die jetzt Kinder kriegen, wir sind top ausgebildet. Das sind genau die Frauen, die jetzt genau eben da sind, dass sie sagen, sie sind fertig im Studium, sie sind fertig mit der Ausbildung. Sie haben schon ein paar Jahre eben gearbeitet und haben volles Standing. Und dann kriegt man Kinder und dann brechen genau diese Arbeitskräfte eben weg. Genau. Und wenn man jetzt nicht schaut, eben, dass man Kinderbetreuungsplätze eben schafft, und zwar so, dass die eben attraktiv sind, also nicht nur bis Mittag, sondern eben auch, dass man sagt, die sind bis 18 Uhr, dann funktioniert das nicht. Und es funktioniert auch nur dann, weil, wie gesagt, Karenzgeld bekommt man maximal 2 Jahre. Und ich höre es aber rundherum eben von vielen Kinderbetreuungsplätze, ja, leider haben wir es die Möglichkeit ab 3. Wie soll das dann gehen?
Genau, das ist dann halt unvereinbar. Also dieser Support von außen, denke ich mal, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den jede Familie bzw. jede Mutter, die gleichzeitig halt Beruf haben möchte, will, benötigt. Mhm. Ja, wenn wir schon beim Beruf sind, die wenigsten studieren wahrscheinlich 4 bis 6 Jahre oder wahrscheinlich sogar länger und orientieren sie dann um. Was würdest du für Tipps an Menschen geben, oder an Juristen weitergeben, die sie beruflich umorientieren wollen?
Also bei mir war es ja eigentlich jetzt keine Umorientierung. Ich würde echt sagen, ich habe halt immer einfach das gemacht, was ich einfach wahnsinnig also was ich machen wollte. Und ich habe ich habe immer schon ganz viele Ausbildungen gemacht. Ich habe dann irgendwann einmal eine Prüfungssperre von meiner Familie eben verordnet bekommen. ich habe halt die Sanitäterausbildung eben noch nebenbei gemacht und habe halt einen LKW-Führerschein irgendwie noch gemacht und habe dann ganz viele Ausbildungen, also neben dem Studium, wenn man das auch, weil ich das gern mache. Und also es war jetzt keine Umorientierung in dem Sinn, aber was ich halt Menschen mit auf den Weg geben kann, ist einfach immer das zu machen, was man wo man wirklich eben Spaß dran hat, weil dann wird man auch erfolgreich sein. Und das hat eh auch die Vergaberechtsexperte, die in dem Podcast von euch eben gehört habe, das war auch so. Also egal, und wenn es noch so ein kleiner Nischenbereich eben ist, wenn du findest immer den einen Kunden, der genau das möchte. Und man muss den Leuten oft einfach, also ich kann mich ja erinnern, wie ich die Konditormeisterprüfung eben gemacht habe, war es eben so, da waren die klassischen, da hat es das noch nicht gegeben, insbesondere Macarons zum Beispiel, was soll das überhaupt sein und so, gell? Und, und wir haben da die Prüfer eben auch gesagt, also die Preise, die ich im Endeffekt eben haben will, das wird mir niemand irgendwie zahlen. Und ich denke mal, hey, die Leute müssen einfach zuerst einmal sehen, dass das überhaupt möglich ist, weil das hat es damals eigentlich noch nicht gegeben, dass man so aufwendig dekorierte Cookies eben machen kann oder wie es wir eben auch machen, ganz aufwendig dekorierte Macarons, wie wir es eben im Shop eben verkauft haben.
Oder die Popsicles eben zum Beispiel, die habe ich vorher überhaupt noch nicht gekannt.
Ja, es ist lustig, weil es gibt so viele Sachen, also mein Steckenpferd waren halt oft die Macarons oder die Kekse oder so, gell? Also im Shop drüben war es halt wirklich so, wir haben immer so Special Macarons eben gehabt, eben auch schon die Weihnachtsmänner oder wie Küken und so. Und wir sind da teilweise echt beim Nachproduzieren eben nicht zusammengekommen.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und es ist halt dann echt so, die Leute zahlen das. Die wollen das und sehen das und kennen es sonst von nirgendwo. Und wie gesagt, ich bin halt nie danach gegangen, dass ich gesagt habe, okay, gut, wo ist jetzt da so der Bedarf im Endeffekt eben danach, sondern ich habe halt das gemacht, was mir gefallen hat. Und dann zieht man die Leute eben einfach eben auch in den Bann. Weil, sowohl die Kunden, weil die das haben wollen, als auch im Endeffekt eben im Shop dann, also bei den Kursen eben, die wollen das lernen.
Ja. Ja. Also ich kann es mir wärmstens empfehlen, eben einmal beim Shop in Salzburg vorbeizuschauen.
Ja, im Moment nicht. Ja, bin ich quasi. Aber wie gesagt, dann wieder.
Genau. Ja, gibt es irgendwas, was du rückblickend anders machen würdest?
Okay. Ich habe die Corona-Pandemie jetzt nicht verhindern können. Ja. Also das wäre was, ich glaube, was viele Unternehmer wahnsinnig viel Energie irgendwie gekostet hat. Also,
das ganz sicher.
Das merke ich schon generell bei vielen Unternehmern, generell auch in der Hochzeitsbranche. Also da ist ein ganzer eine Müdigkeit im Endeffekt eben drinnen, weil das so anstrengend im Endeffekt eben war. Also anders machen in dem Sinne. Aber wie gesagt, jeder hat halt da, glaube ich, in dieser Zeit eben versucht, das Beste quasi eben draus zu machen. War aber super mega anstrengend. Also die Corona-Jahre waren, glaube ich, für alle tough, alle Unternehmer, also die irgendwie in welcher Form auch immer davon betroffen waren, mit ganz viel Energie eben verbunden.
Das auf jeden Fall.
Das war jetzt nicht deine Frage, aber das war das eine, aber sonst würde ich nichts anderes
machen. Aber karrieretechnisch, würdest du immer wieder fürs Jus-Studium entscheiden?
Also fürs Jus-Studium, auf immer. Ich könnte mir wirklich noch sehr, sehr viele andere Sachen quasi vorstellen, muss ich sagen. Aber das ist halt immer eine Persönlichkeitsfrage, gell, wenn man sehr viel breit gefächerte Interessen eben hat und Hobbys eben hat. Also, ich könnte mir echt viele Sachen vorstellen. Aber Jus war eigentlich immer schon das. Und ich habe es ja nie langweilig empfunden. Und ich habe es immer sehr praxisnah eben empfunden. Und also jeder, der mich kennt, versteht es teilweise überhaupt nicht. Also der mich jetzt aus Kekotür irgendwie kennt, der findet es immer recht lustig, dass ich eigentlich Juristin bin und eben auch einen steuerrechtlichen Background eben habe.
Es ist halt einfach eine ungewöhnliche Kombination, würde ich sagen.
Aber irgendwie für mich war das... Ich glaube, die Grundstruktur von mir ist eher so, dass ich sehr genau bin. Und das zeichnet, glaube ich, die juristische Tätigkeit eben aus. Und wie gesagt, Buchhaltung und Bilanzierung ist ja auch, entweder man findet es logisch oder man findet es nicht logisch.
Ja.
Und ich finde, es ist einfach ein sehr logisches System. Und die Querschnittsmaterie finde ich einfach wahnsinnig spannend, Unternehmensrecht, eben Steuerrecht. Und eben bei Key Couture, also wenn man meine Suitable-Konzepte eben kennt, es ist alles immer sehr strukturiert und strukturiert aufgebaut und sehr ordentlich und sehr detailverliebt.
Ja.
Und genau.
Und auf jeden Fall sehr kreativ, würde ich sagen.
Dankeschön.
Ja, und eine süße Frage zum Schluss. Welche deiner süßen Versuchungen sollten wir unbedingt probieren, deiner Meinung nach?
Tut mir immer ein bisschen schwer, weil immer das, was wir am neuesten eben haben, ist eigentlich mein Favorite. Also im Moment liebe ich, das habe ich heute in der Früh eben schon gemacht, den American Cheesecake. Okay. Also der ist wirklich super, super lecker. Den habe ich für die Finalsendung eben vom großen Backen, also vom großen Promi-Backen eben entwickelt, weil da muss man ja immer mit den Promis quasi eben Rezepte eben auch entwickeln. Und da habe ich echt ganz, ganz lang eben herumgetestet, dass ich das perfekte Cheesecake-Rezept, also was wirklich so richtig schmierig eben ist und also das ist super, super.
Das macht sie auf jeden Fall unglaublich lecker. Ja, danke auf jeden Fall, dass du heute bei uns als Gast da warst. War unglaublich spannend und auf jeden Fall extrem inspirierende Karriere.
Dankeschön.
Vielen Dank. Und ich wünsche dir alles Gute auf deinen Weg, auf deinen weiteren. Und ja, danke.
Dankeschön. War sehr lustig.